Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Wie sehr prägt uns die Normalität unserer Kindheit? Warum will eigentlich niemand mehr normal sein? Sind alle PolitikerInnen narzisstisch?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 8. Etappe auf unserer Reise in die Normalität von morgen. Das macht man nicht. Das sagt man doch nicht. Das gehört sich einfach nicht. Die Kindheit ist der Ort, an dem wir zum ersten Mal mit Normen konfrontiert werden. Sie ist der Ort, an dem Eltern ihren Kindern das zu vermitteln versuchen, was sie unter dem Begriff Normalität verstehen. Ein kulturell gewachsener Verhaltenskodex, ein ganz bestimmter Blick auf die Welt. Doch die Kindheit ist nicht der einzige Ort, an dem sich unsere Konzepte von Wirklichkeit ausprägen, an dem die Normen wachsen. Überall dort, wo Menschen in Gruppen miteinander zu tun haben, entwickeln sie einen Verhaltenskodex, verhandeln gemeinsame Regeln aus. In dieser Folge begeben wir uns gemeinsam an persönliche und gesellschaftliche Verhandlungsorte, an denen es zu Reibungen kommt, mit und auch zu Konflikten. Wir schauen dorthin, wo es unangenehm wird. Um mehr über Normalität und Kindheit zu erfahren, besuche ich die Kinderpsychologin Caroline Weckerle. In ihrer Praxis in Gersthof betreut die Therapeutin junge Menschen, die es nicht so einfach haben, die nicht so gut zurechtkommen bei ihrem Start ins Leben, die anecken, sich schwer tun. Der helle Praxisraum ist eindeutig auf Kinder ausgerichtet. Ein Puppenhaus steht auf einem weißen Tisch in der Mitte des Zimmers. Darunter warten ein Hubschrauber, ein Dinosaurier und ein paar Autos auf junge Spielgefährten. Caroline Weckerle sitzt mir lächelnd auf dem Sofa gegenüber. Diese Frau, so schon mein erster Eindruck, kann nicht so schnell aus der Ruhe bringen, auch keine lärmende Kinderschar. Heute redet die Psychologin und Pädagogin einmal nicht mit Kindern, sondern über sie und ihre Vorstellung des Normalen.
Das ist halt alles, was sie umgibt und so wie sie aufwachsen, das ist ihre Normalität. Weil die kennen dann zwar Institutionen, den Kindergarten und immer mehr andere Familien, aber ich denke, das ist erst im höheren Alter, dass man hier sehr viel vergleicht.
Normalität ist also auch für Kinder immer das, was sie kennen. Gibt es da in der Entwicklung die eine Phase, die besonders prägend ist, in der sich der Blick auf die Welt einschreibt?
Ich glaube, dass das unterschiedlich ist. Also alle Eindrücke sind sehr prägend. Wie man weiß, ist man das Elternteil das beste Vorbild. Das heißt, Kinder matchen das, was sie zu Hause erleben. Das heißt, man braucht eigentlich nur vorleben. Oder das tut man halt auch. Aber natürlich ist der Mensch frei. Das heißt, je älter man wird, desto mehr kann man auswählen, ob einem das gefällt oder ob man doch was anderes will. Und da ist halt immer die Frage, wie frei das man ist. Wie frei kann man dann wählen oder wie frei kann man zugreifen zu dem, was man in sich drin hat oder was man selber für Wertvorstellungen dann hat.
Unser Leben spielt sich immer in einem Bezugssystem ab. Mit bestimmten Gesetzmäßigkeiten und Regeln, die wir erfassen und verinnerlichen. Es ist unser höchstpersönlicher Gestaltungsfreiraum, was wir mit diesen Normen machen. Der Horizont weitet sich dabei im Laufe des Lebens. Klassischerweise von der Kernfamilie auf die Schule, von der Peer Group an Gleichaltrigen zu den StudienkollegInnen, vom Team in der Arbeit hin zur Gesellschaft als großem Ganzen.
Wenn man jetzt sehr eng aufwächst und man darf wenig Außenkontakt oder man hat eine sehr rigide Familie, dann kommt es auch immer auf den Charakter und Persönlichkeitstyp drauf an, bewegt man sich heraus. Ansonsten ist es natürlich eine total spannende Phase, wenn man in die Pubertät kommt und ein Kind in der Pubertät begleitet und dann schaut, was gefällt dem, wo bewegt sich das hin, was sind seine Talente, was sind seine Interessen. Aber natürlich darf man nie vergessen, dass die Ursprungsfamilie sehr prägend ist.
Das hatte ich schon vermutet, dass die Pubertät die Schwelle ist, an der junge Menschen erkennen, dass es außerhalb des ersten Bezugssystems der eigenen Familie noch andere Weltkonzepte gibt. Sei es im Freundeskreis, der Schule oder über soziale Medien. Diese Reibepunkte mit Eltern und anderen Autoritätspersonen, die sich hier auftun, sind letztlich nichts anderes als das Ausloten und Erschaffen des eigenen Konzepts von Normalität. Was behalte ich bei? Was verwerfe ich an kindlichen Prägungen? Was soll künftig Teil meiner Welt sein, meiner Normalität? Und was eben nicht? Vor der Pubertät gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der kindlichen und der erwachsenen Weltbegegnung. Kinder erfahren Welt zuallererst über ihre Bezugspersonen. Sie sind begleitet, wie Caroline Weckerle es nennt. Kinder sind angewiesen auf ihre Umgebung, physisch und psychisch abhängig von der Zuwendung ihrer Familie. Vielleicht liegt darin der Grund dafür, dass viele Kinder diesen Drang, aus der Norm herauszustechen, noch nicht so ausgeprägt haben wie Erwachsene. Es scheint zur Kindheit dazuzugehören, die Geborgenheit und Anerkennung einer Gruppe zu suchen, dazugehören zu wollen. Es ist schlicht ein Überlebensinstinkt. Die Kindheit als eine sonnige Insel der Unbeschwertheit, die man mit der Pubertät verlässt. Ganz so einfach ist es nicht. Nicht erst seit der Pandemie häufen sich auch bei Kindern klinische Diagnosen im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten. Medienberichte über lange Wartezeiten in der Kinderpsychiatrie komplettieren diesen Eindruck ebenso wie Gespräche mit besorgten Eltern, die den Nachwuchs auf kindliche Depression oder diverse Aufmerksamkeitsstörungen wie ADS und ADHS testen lassen möchten. Sind wir hier als begleitende Bezugspersonen einfach sensibler und aufmerksamer geworden? Hatten Kinder diese Themen immer schon und es hat einfach niemand darauf reagiert? Oder blitzt da das Bedürfnis auf, im eigenen Kind das Besondere zu sehen, das Außergewöhnliche und dafür auch eine gesellschaftlich akzeptierte Bestätigung in Form einer Diagnose zu erhalten?
Na, es ist beides. Manchmal kommen die Kinder gar nicht zur Ruhe, weil sie von einem Event zum anderen fahren und am Wochenende noch 5 Termine haben, obwohl sie schon unter der Woche 3-4 Kurse hatten. Wenn die jetzt in der Schule sitzen sollen und plötzlich den Fokus halten sollen, wird das manchmal schwierig. Aber natürlich hat das zugenommen, dass man genauer hinschaut und dass man auch Probleme löst oder zu lösen versucht. Also was weiß ich, Aufmerksamkeitsdefizite oder Lernthemen, die sind früher nebenbei gelaufen oder die hat man gar nicht beachtet. Und heute schaut man hin und versucht das einfach auch aus der klinisch-psychologischen Sicht zu lösen.
Das sind gute und beunruhigende Nachrichten gleichzeitig. Die positive Seite ist definitiv, dass wir genauer hinsehen, dass in Eltern-Kind-Beziehungen ein Raum entsteht für ein wertschätzendes Miteinander, dass sich viele Irritationen der Kindheit gar nicht erst festsetzen können, weil wir sie aktiv dort auflösen, wo sie entstehen. Der verunsichernde Aspekt dabei? Dieses ständige Hineinhorchen in den eigenen Nachwuchs, das permanente Einbeziehen von Kindern in alle anstehenden Entscheidungen einer Familie und das Öffnen immer neuer und neuer Möglichkeiten, all das scheint Heranwachsende auch zu überfordern. Wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, dann war das, was als normal gegolten hat, in meinem Umfeld ziemlich klar umrissen. Da war es schon nicht normal, wenn Eltern geschieden waren oder dass man als Mädchen kurze Haare trug. Normal war, dass Erwachsene Entscheidungen getroffen haben und Kinder maximal dagegen sein konnten. Überhaupt waren Erwachsene meist mit sich in der Erwachsenenwelt und in der hatten Kinder nichts zu suchen. Dass es ein drittes Geschlecht geben könnte oder auch zwei Frauen ein Elternpaar bilden, das lag zumindest jenseits meiner Vorstellungskraft. Ob dieses geschlossene und sehr klare Konzept von Normalität besser war? Freilich, es hat viele Menschen hart ausgegrenzt, die nicht der strikten gesellschaftlichen Norm entsprochen haben. Und ja, es hat den eigenen Handlungsspielraum massiv eingeschränkt. Doch es gab auf der anderen Seite klare gemeinsame Regeln, an die man sich halten konnte oder gegen die es aufzubegehren galt. Wir waren von diesem beschnittenen Horizont aber definitiv nicht überfordert von der eigenen Freiheit. Wie werden Kinder heute aus dieser Erfahrung von Individualität und Selbstbestimmtheit einmal ihre Erwachsenenwelt bauen und prägen? Werden sie sich in Zukunft wieder nach mehr verbindlichen gesellschaftlichen Normen sehnen? Wächst hier eine Generation heran, die Normen persönlicher und passgenauer verstehen wird? Oder schlittern wir in ein noch viel strikteres Werte- und Normenkorsett, weil diese Freiheit den Menschen schlicht überfordert? Da warten auf unserer philosophischen Reise noch spannende Fragen auf uns. Mit einigen dieser Fragen im Gepäck sitze ich im Zoom-Call mit dem Psychiater Reinhard Haller. Der belesene Gerichtsgutachter, der den Begriff der Normopathie eingebracht hat, also den unbedingten Wunsch, immer und ausschließlich der Norm zu entsprechen. Mit Reinhard Haller gehe ich noch einmal an diese Grenze in der menschlichen Psyche. Dorthin, wo wir ausverhandeln, was für uns normal ist oder eben nicht.
Generell kann man sagen, je früher die Normalität im Menschen bzw. das Normalitätskonzept im Menschen geprägt worden ist, desto schwerer wird es sein, dieses aufzugeben. Und je später diesbezügliche Prägungen erfolgt sind, desto eher ist es möglich, dass man sich an eine andere Normalität letztlich anpasst. Aber dass daraus die gesellschaftlichen Entwicklungen und Konflikte entstehen, das liegt auf der Hand. Nehmen wir als Beispiel einmal etwas, was in der politischen Diskussion zwar sehr wichtig ist, aber ich glaube, zum Beispiel in der Therapie und in der individuellen Beratung und auch im Selbstbild immer zu kurz kommt, das ist die Normalität der Gerechtigkeit. Was ist gerecht und was ist ungerecht? Das ist ein Problem, das gerade für junge Menschen unglaublich wichtig ist. Das Gerechtigkeitsgefühl, die Normalität der Gerechtigkeit ist einer der sensibelsten psychischen Indikatoren überhaupt. Und der Mensch reagiert darauf höchst empfindlich, wenn sein Gerechtigkeitsempfinden nicht als das gesellschaftlich Anerkannte gewertet wird.
Das ist natürlich eine unheilbringende Kombination, wenn in einer Gesellschaft immer mehr Menschen miteinander leben, die mit unterschiedlichen Vorstellungen aufgewachsen sind, was sich gehört oder nicht, was gerecht ist oder nicht. Das führt unweigerlich zu einem gewaltsamen Aufeinanderprallen von parallelen Wirklichkeiten. Integration, wie sie von konservativer Seite gefordert wird, also ein Anpassen an neue Weltanschauungen, ist mit diesem Wissen beinahe unmöglich. Denn sich gegen das zu stellen, was man im Innersten als normal erachtet oder als gerecht, damit kann kaum jemand in Frieden mit sich selbst leben. Was das Beispiel von Reinhard Haller greifbar macht, ist die Angst konservativer Kräfte überall auf der Welt vor Menschen aus anderen Kulturkreisen. Diese nationalistischen Parolen, die eigene Herkunftskultur könne ausgehöhlt oder überrannt werden, diese Parolen klingen international recht ähnlich. Wenn rechte Kreise in Europa vor Zuwanderern warnen oder wenn konservative Muslime zum Beispiel gegen den europäischen Werteverfall wettern. Toleranz ist ein Thema, das Menschen seit der Antike beschäftigt. In jeder Zeit führte das Aufeinanderprallen von Normalitätskonzepten zu sozialen Konflikten. Gesellschaftlich relevant wurde Toleranz spätestens in der Aufklärung. Der französische Dichter und Philosoph Voltaire hat 1763 mit seinem Traktat über die Toleranz ein Schlüsselwerk geschrieben, in dem er sich für bürgerliche Freiheiten und gegen religiösen Fanatismus ausspricht. Voltaire argumentiert diese Toleranz interessanterweise selbst über die Religion bzw. einen Gottesbegriff. Kein Mensch habe das Recht, sich über Gott zu erheben und über andere aufgrund ihres Glaubens zu urteilen. Voltaire kritisierte damit vor allem seine christlichen Zeitgenossen scharf. Voltaires Traktat über die Toleranz liest sich wie ein Appell an die Menschlichkeit, wie ein Plädoyer für die Demut der vielfältigen Schöpfung gegenüber. Voltaires Text hat in seiner Kernaussage nichts an Aktualität verloren. Er spricht einen Mechanismus an, den wir heute auch jenseits der Religion kennen. Zwei ideologisch unterschiedlich gepolte Gruppen wollen ihr persönliches Konzept zum geltenden Recht für alle machen. Sie wollen ihre Normalität als Norm für alle festsetzen. Was dabei herauskommt, sehen wir in den hitzigen Debatten unserer Zeit. Von der Zuwanderung über die Corona-Impfung bis zum Klimawandel. Da werden in kontrastreichem Schwarz-Weiß Positionen abgesteckt. Gespräch findet keines mehr statt. Wie wir aus diesen Normalitätsfronten wieder herauskommen? Vielleicht indem wir die Art und Weise überdenken, wie und wo wir soziale Normen abstecken. Die Bereiche, in denen wir allgemeingültige Regeln aufstellen werden können, diese Bereiche werden in naher Zukunft eher kleiner werden. Das sind schlechte Nachrichten für eine allumfassende Leitkultur. Dafür wird der Bereich wachsen, in dem wir individuell oder in kleinen Gruppen festlegen, was wir uns unter Normalität vorstellen. Also weniger große gesellschaftliche Normen und mehr individuelle. Da gehört eine ordentliche Portion Toleranz dazu, sich vom Anderssein eines anderen Menschen nicht im eigenen Weltenentwurf verunsichern zu lassen. Eine Gesellschaft mit derart zersplitterten Normen demokratisch zu organisieren und politische Entscheidungen zu treffen, das wird definitiv eine komplexe Angelegenheit. Bevor wir ganz in diese gesellschaftliche Debatte eintauchen, bleiben wir noch einen Moment beim Individuum. Bleiben wir im Gespräch mit dem Psychiater Reinhard Haller und bei diesem schmalen Grat zwischen dem ganz normalen Heraustreten wollen aus dem Alltag und einer dauerhaften und damit krankhaften Herausgerücktheit. Auch bei Erwachsenen beobachten wir in den vergangenen Jahren diese zweischneidige Entwicklung, der wir schon im Gespräch mit der Kinderpsychologin Caroline Weckerle begegnet sind. Psychische Gesundheit ist Thema. Hier gilt über den Kindern. Es ist wunderbar, dass einst ignorierte Beeinträchtigungen ernst genommen werden. Das macht viele Menschen und ihre Herausforderungen sichtbar und lindert viel davor still ertragenes Leid. Die Schattenseite ist, dass es heute kaum noch der Norm entspricht, normal zu sein.
Ich beobachte mit einem gewissen Unbehagen, dass sehr vieles in unserem Alltag pathologisiert wird. Also man erklärt jemanden sofort als abnorm, als gestört, als verrückt, als konservativ, als links, als rechts, wenn er nur eine eigene Meinung vertritt, die halt nicht mit dem Mainstream vielleicht übereinstimmt. Und diese ganzen Dinge, dass man eben die Beziehungen als toxisch bezeichnet, dass man jede Belastung als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnet, dass man jedes sich nicht wohlfühlen, schlecht gehen als Burnout diagnostiziert, das ist, denke ich, mir eine nicht gute Entwicklung, zu der im Übrigen auch meine eigene Disziplin etwas beiträgt, das muss ich dazu sagen. Es gibt eine Bibel der Psychiatrie, das Diagnostische Statistische Manual psychischer Störungen. Und wenn wir dem wirklich glauben würden, dann wären 37,8% von uns allen irgendwie abnormal gestört. Und das kann es natürlich nicht sein, dass wenn ich nach dem Weggang meines Partners oder meines Geliebten und ich trauere dem länger als 2 Wochen nach, ich schon eine mittelgradige depressive Episode und so weiter habe oder dass jemand, der halt ein bisschen schüchtern ist, sofort eine sozialphobische Störung hat und jeder, der eher aktiv, lebendig ist, schon unter einem ADHS-Syndrom leidet und so weiter. Dieser Trend ist derzeit in der Gesellschaft leider zu beobachten.
Es steht nicht gut um unsere Normalität, könnte man Reinhard Hallers Analyse zuspitzen. Sie ist von allen Seiten angegriffen, es wird an ihr gerüttelt und gezerrt. Niemand will sie. Der Wesenskern von Normalität scheint immer kleiner zu werden, immer schwerer zu fassen. Der flirrende Orbit rund um den einst strahlenden Stern der Norm, der Umkreis des sich herausrückens dagegen, der nimmt zu. Stand im Zentrum unseres Bezugssystems zur Welt einst ein breiter gesellschaftlicher Konsens, so scheint es heute vielmehr ein Flirren individueller Positionen, um eine beinahe leere Mitte zu sein. Reinhard Haller diagnostiziert uns quasi kollektiv eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Es ist zu einer gewissen Demokratisierung gekommen, dass ein Verhalten, das ehemals eine Sünde war und später dann eine psychische Störung, heute zum gesellschaftlichen Ideal geworden ist. Und das ist ja im Prinzip nichts Schlechtes. Denn wir dürfen den Narzissmus nicht immer nur verteufeln, sondern wir müssen sagen, wenn die Gesellschaft bzw. die einzelnen Menschen nicht ein wenig narzisstisch sind, dann würden sie unter Minderwertigkeitskomplexen, Selbstwertzweifeln und verschiedenen anderen mehr leiden. Aber wenn die Dosis zu hoch wird, wenn es zu viel geworden ist, zu viel, wenn die Menschen nur noch nach dem Prinzip Icher am allerichsten leben, wenn also das eigene Wohlergehen, die Ego-AG sozusagen das Herausgehobene aus der Normalität ist, dann wird es natürlich emotional kalt und kommt zur gesellschaftlichen Entsolidarisierung. Und letztlich wird es dann auch für den Narzissten selbst immer enger werden.
Als kollektive Diagnose ist es nicht unproblematisch. Es ist beunruhigend, wie sehr diese Beschreibung des Psychiaters gesellschaftliche Entwicklungen abbildet. Wir scheinen uns selbst den Boden unter den Füßen wegzugraben und uns gleichzeitig zu wundern, warum er brüchig wird. Diese narzisstischen Verhaltensauffälligkeiten beschränken sich, so Reinhard Haller, aber längst nicht mehr nur auf die persönlichen Lebensentscheidungen Einzelner.
Nehmen Sie das Beispiel, das mir schon große Sorgen macht, nämlich, dass wir weltweit so einen Trend haben, dass narzisstisch agierende Persönlichkeit offensichtlich großen Zuspruch haben. Also das heißt, ich habe vorher schon gesagt, Narzissmus ist an sich nichts Schlechtes, wenn das Maß richtig ist. Aber heute sehen wir ja doch, dass solche Persönlichkeiten, die den Narzissmus nach außen hin sehr demonstrieren, ich möchte fast sagen zelebrieren, dass die sich großen Wählerzuspruches erfreuen können. Ich denke hier an den vergangenen und wahrscheinlich auch künftigen amerikanischen Präsidenten, an den jetzt abgewählten Machthaber in Brasilien und in Philippinen, auch in Großbritannien. Und das ist im Prinzip doch etwas sehr Auffallendes, dass solche Personen, die also sagen, ich bestimme selbst, was normal ist. Die Gesetze, die von staatlicher Seite geschaffen wurden, die sind für die Dummies und für die einfachen Menschen. Aber ich in meiner Großartigkeit schaffe mir meine Gesetze selbst und ich bestimme, was Recht und Ordnung ist und nicht die Gerichte. Und wenn wir in der Geschichte zurückblicken, dann müssen wir doch sagen, dass solch überspitzte Narzissten letztlich sehr viel Unheil über die Menschheit gebracht haben. Die großen Despoten waren ja nicht psychisch kranke Menschen, wie wir das so gerne sagen. Also dass wir eben behaupten, weiß ich was, Nero war ein Geisteskranker und Adolf Hitler und Pol Pot waren alles Wahnsinnige. Das ist leider nicht richtig, sondern es waren bösartige Narzissten. Das heißt also Menschen, die den Narzissmus in einer Form betrieben haben, dass er vor allem auf Kosten anderer geht, mit allem Drum und Dran, mit diesem großen Misstrauen, das sie haben, mit den Verfolgungsgefühlen, mit der ständigen Entwertung, mit der Dissozialität, sich an kein Gesetz halten zu müssen und Ähnlichem. Und das ist meines Erachtens derzeit ein Trend, der sehr beunruhigend ist.
Das ist dann wohl der Punkt, an dem das Nachdenken beginnt, unangenehm zu werden. Wenn nicht sogar unheimlich. Wollten wir es wirklich so genau wissen? Das bleibt eine rhetorische Frage. Den Weg zurück in die Unwissenheit, den hat es noch nie gegeben. Aber was steckt da für ein Mechanismus dahinter? Warum erfreuen sich narzisstische PolitikerInnen derartiger Beliebtheit? Symbolisieren sie für Wählerinnen und Wähler ein radikales Ausbrechen aus der Norm, für das die meisten nicht die Kraft haben oder auch nicht die Courage?
Meines Erachtens steht auf der einen Seite dahinter die Identifikation mit dem Aggressor, wie man das nennt. Das heißt, dass solche Menschen tatsächlich Angst einflößen. Aber wie geht man mit dieser Angst um? Indem man sich mit ihnen identifiziert ein Stück weit. Und das Zweite ist wahrscheinlich, dass doch sehr viele Menschen, die unter Benachteiligungen leiden, auch unter Minderwertigkeitsgefühlen, denen es vielleicht in vielerlei Hinsicht nicht so gut geht und die aber nicht sich entsprechend wehren können, wahrscheinlich Gefallen daran finden, dass da jemand ist, der es denen da zeigt und der eben die eigenen Gesetze schafft und der sich drüber hinwegsetzt. Das führt schon auch dazu, dass sich viele Menschen damit unbewusst identifizieren. Und letztlich kann man anders ja nicht erklären, warum solche Führungsgestalten, obwohl ihnen ja sehr vieles auch vorgeworfen wird, man denke nur dran, alles, was man gegen den Donald Trump letztlich auch wirklich ins Driften führen könnte, an Rechtsverstößen, an Anklagen und so weiter. Aber das alles hat ihm in keiner Weise geschadet. Viel stärker ist diese Bewunderung, diese Identifizierung, auch diese unbewusste Angst vor einer Persönlichkeit, die also letztlich Angst einflößt.
Das klingt nach einer Spirale. Gesellschaftliche Konzepte werden vielfältiger und bunter. Die eine geschlossene Leitkultur zerbröselt in Toleranz, so sehr wir uns auch bemühen, sie festzuschreiben. Menschen verlieren aus gutem Grund die Orientierung, suchen nach einfachen Antworten, nach klaren Regeln und Vorgaben, nach einem eindeutigen Schuldigen. Narzissmus ist längst politisch geworden. Nicht nur in der nationalen Politik. Mir fällt das Gespräch mit dem Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr ein. Er hat auf der Ebene der Staatengemeinschaft von ähnlichen Mechanismen gesprochen. Die Logik hinter einem America First oder auch einem Europe First scheint nach denselben Mechanismen zu funktionieren. Ist das die Normalität, auf die wir zusteuern? Ein gigantisches Geflecht aus narzisstischen Selbstherrlichkeiten und Selbstgerechtigkeiten? Wir sind jedenfalls im politischen Kern von Normalität angelangt. Und damit wieder im Zoom-Call mit der in Innsbruck lehrenden Politikwissenschaftlerin Alexandra Weiß, die sich in Sachen Normalität vor allem auf Fragen der Geschlechtergerechtigkeit spezialisiert hat. Was sagt sie zu diesen disruptiven PolitikerInnen-Persönlichkeiten, die scheinbar keine Normen mehr für sich selbst gelten lassen und sich gerade deshalb derartiger Beliebtheit erfreuen?
Ich glaube, das, was Donald Trump oder auch andere rechte Politiker machen, ist, dass sie ja sozusagen sich Normen konstruieren oder etwas als Normen bezeichnen, um sie dann zu durchbrechen, die ja gar nicht allgemeine Normen sind. Ja. Also dieser Gestus von radikaler Überschreitung von Normen, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, ist ein Gestus, den alle rechten Politiker haben. Ja. Also ich setze mich jetzt hinweg über die feministische Sprachpolizei oder so, ja. Also das schreibt dem ja eine Macht und Bedeutung zu, die in der realen Gesellschaft überhaupt nicht vorhanden ist, ja. Das ist eine konstruierte Normalitätsüberschreitung, weil im Grunde sind die sehr verankert in sehr traditionellen Werten, Normen, Handlungsweisen etc. Ansonsten würde ich meinen, was diese Politiker machen, ist, dass sie sich etwas konstruieren, eben diese Übermacht von eben feministischen Forderungen etc., um das dann zu überschreiten. Das ist ja die ganze antifeministische Debatte, funktioniert ja auch in dem Sinn, ja, dass man etwas als übermächtig darstellt, was natürlich etwas verändert hat in unserer Gesellschaft, aber durchaus jetzt nicht dominant ist in dem Sinne, ja.
Das beruhigt mich in Sachen Normalität. Hier scheint eine rechtspopulistische Debatte als eine Art künstliches Ventil zu funktionieren. Eigentlich doppelt geschickt, wenn man es so analysiert. Polarisierenden Debatten wird eine gesellschaftliche Dominanz und Übermacht angedichtet, die es im Falle der Geschlechtergleichstellung gar nicht gegeben hat. Das Patriarchat ist schließlich alles andere als tot. Mit einem Detailaspekt wie dem Gendern in der Sprache wird das eigentliche Problem dahinter, fehlende finanzielle Unabhängigkeit von Frauen etwa, lautstark verdeckt. Gleichzeitig wird damit ein Ventil für Unzufriedenheiten jeglicher Art geschaffen. Ist das noch normal? Diese Frage hat in dieser Folge ihre politische Sprengkraft entfaltet. Aber was bedeutet das für die politische Normalität von morgen? Müssen wir uns von einer nüchternen Sachpolitik gänzlich verabschieden? Wie sind wir da hineingekommen mit unseren hochkomplexen demokratischen Systemen? Wie kommen wir da wieder heraus? Und warum wollen eigentlich alle Parteien plötzlich Politik für die normalen Leute machen? Diesen Fragen gehen wir in der nächsten Folge von Futurum Exactum nach. Ich freue mich, wenn ihr euch wieder mit mir auf den Weg macht in dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.